Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Brigitte Beetz am Mikrofon. Herzlich willkommen. Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter, dem Lieblingsmedium von Donald Trump und vieler Journalisten, trendet heute der Name eines bislang kaum bekannten Kölner Lokalpolitikers. Das 72-jährige Mitglied der Bezirksvertretung im Stadtteil Porz hatte kurz vor Silvester im Streit auf einen 20-Jährigen geschossen. Und so der Hintergrund der Twitter-Aufregung: die lokale Presse, aber auch andere Medien haben den Namen bislang nicht genannt. Der Vorwurf der Klüngelei der Presse mit der Politik steht also im Raum. Helmut Frangenberg begleitet seit 2005 für den publizistischen Lokalmatador Kölner Stadtanzeiger die Kommunalpolitik in der Domstadt. Vor dieser Sendung habe ich ihn gefragt, wie es denn sein könne, dass die Zeitung vor Ort nicht den Namen eines Politikers nennt, der auf einen Menschen geschossen hat.
Ja, ist tatsächlich eine spannende Frage, aber es gibt ja so ein paar rechtliche Grundsätze zum Thema Verdachtsberichterstattung. Und es hat in den vergangenen Jahren ja auch Gerichtsurteile zu diesem Thema Persönlichkeitsschutz gegeben. Und da ist man natürlich so ein bisschen in einer permanenten Abwägung und prüft das sehr genau. Wir haben Hausjuristen, die uns da beraten. Und wir haben uns in jedem Fall vor dem Hintergrund der Informationen, die wir bisher haben, und vor dem Hintergrund dieser rechtlichen Grundsätze dazu entschieden, bei der Namensnennung zurückhaltend zu sein. Und dazu muss man wissen, dass der Mann, über den wir hier reden, kein echter Promi ist. Er ist kein Mensch in herausragender Position. Andererseits ist er natürlich ein gewählter Volksvertreter, also durchaus ein Mann des öffentlichen Lebens. Und deshalb prüfen wir das jeden Tag auch aufs Neue. Und da kann es natürlich sein, dass die rechtliche Bewertung sich auch ändert, wenn nämlich neue Ermittlungsergebnisse bekannt werden oder wir neue Dinge herausbekommen oder der Beschuldigte sich in irgendeiner Weise verhält, dann kann das auch ganz schnell anders sein.
Die Recherche war ja ohnehin eine schwierige. Können Sie uns davon erzählen?
Ja, die Recherche ist schwierig. Zum einen ist es ganz banal, weil es eben so zwischen den Feiertagen passiert ist und da sowohl Polizei wie Staatsanwaltschaft etwas schwer zu erreichen sind und das Zusammentragen der Informationen schwierig ist. Und von Anfang an klar war, dass der Beschuldigte sich nicht einlässt. Also das ist natürlich auch eine schwierige Situation. Wir haben da zu tun mit einem CDU-Politiker, der ein Mandat hat, der ein Volksvertreter ist und der dann regelrecht abtaucht. Also da geht jemand mit einer Pistole vor sein Haus und schießt auf jemand. Da, glaube ich, hat die Öffentlichkeit schon auch ein Recht, seine Sicht der Dinge zu erfahren. Wir waren da von Anfang an mit wenig Informationen nur ausgestattet und das war sehr schwierig.
Aber er wird medienrechtlich beraten, wenn ich das Ihrer Zeitung richtig entnommen habe. Das macht es wahrscheinlich noch mal schwieriger. Also Sie haben nicht mit ihm zu tun, aber mit einer Kanzlei?
Ja, wir haben mit vielen Akteuren zu tun, die alle gleich wenig oder eigentlich nichts sagen. Also der Mann hat sich eine Strafverteidigerin gesucht, also eine Anwältin, die ihn in dieser Sache unmittelbar vertritt. Und dann ist, wie vom heiteren Himmel gefallen, eine bekannte Kölner Medienanwaltskanzlei mit eingestiegen, wo wir nicht so genau wissen, wie die ins Spiel kommt. Die sagt uns, dass der Beschuldigte sie eingeschaltet hat. Vielleicht war es aber auch die Partei des Beschuldigten, die sie beauftragt hat. Das wissen wir nicht so genau. Auffällig war, dass irgendjemand, und das war mit Sicherheit nicht der Beschuldigte, dem Medienanwalt Höcker meine private Handynummer übermittelt hat, sodass der mich am Wochenende anrufen konnte und mal so die erste Marke setzen konnte.
Nun ist ja der Name dieses Politikers in der Welt, zumindest via Twitter wird sie gerade ständig verbreitet. Müssen Sie Social Media als Lokalredakteur des Kölner Stadtanzeigers auch im Blick haben? Wie reagieren Sie jetzt?
Jetzt im Augenblick stellt sich die Situation für uns so dar, dass es da eine sehr ambivalente Situation gibt. Also es gibt in Köln durchaus Leute, die den Mann mit Namen genannt haben in den sozialen Medien. Er ist ja letztlich auch, das muss man auch mal sagen, ja durch das, was wir berichtet haben, identifizierbar. Also da muss keiner mehr groß recherchieren. Wir haben das Gremium genannt, in dem er arbeitet. Wir haben die Partei genannt, für die er da sitzt. Und es gibt in diesem Gremium drei Männer, die diese Partei dort vertreten und die zwei anderen scheiden aus. Und damit ist klar, wer es ist. Also ein interessierter Zeitgenosse weiß, über wen wir sprechen. Sodass also letztlich die Namensnennung nur noch so die Frage des i-Tüpfelchens ist. Sie ist eigentlich aus meiner journalistischen Sicht nicht wichtig wirklich. Und deshalb ist es auch übertrieben, sich darüber jetzt irgendwie aufzuregen. Aber natürlich gucken wir sehr genau, was in den sozialen Medien läuft. Und wir stellen auch da fest, dass Menschen, die den Namen genannt haben, dann von Anwälten, wer auch immer das ist, untersagt worden ist, den Namen zu nennen, und die nehmen dann ihr Post wieder raus. Also es ist im Moment ein bisschen ambivalent. Aber tatsächlich kursiert der Name schon seit dem 31. Dezember im Netz, und zwar interessanterweise in rechtsextremen Foren, wo er dann Applaus für das bekommen hat, was er getan hat. Also der Name macht die Runde bereits seit Silvester, und von daher passieren da Dinge, die vielleicht auch anderen Regeln unterliegen als das, was wir als Journalisten in der Tageszeitung machen.
Das sagte Helmut Frangenberg, Lokalredakteur beim Kölner Stadtanzeiger, dessen Online-Redaktion nach unserem Gespräch den Namen des Politikers nun doch öffentlich gemacht hat. Und wir bleiben bei Twitter. Zum Ende des Monats will der baden-württembergische Landesdatenschützer Stefan Brink seinen Account dort löschen. Und zwar aus datenschutzrechtlichen Gründen. Brink glaubt, dass die Social-Media-Aktivitäten von Behörden derzeit generell juristisch bedenklich sind. Warum genau wird er sich von Twitter verabschieden? Das habe ich ihn vor dieser Sendung gefragt.
Weil ich leider nicht mehr länger twittern darf. Ich habe das gerne gemacht, das war auch sehr spannend und eine interessante Erfahrung, gerade auch aus Sicht einer Aufsichtsbehörde. Aber es ist jetzt so, dass sich die Rechtslage geändert hat und dass wir gerichtliche Entscheidungen haben, die uns als Aufsichtsbehörde ganz klar signalisieren, das geht jetzt nicht mehr länger.
Können Sie das ein bisschen erläutern?
Ja, gerne. Wir haben schon im vorletzten Jahr 2018 eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs bekommen, die sagt, wer auf Social Media unterwegs ist, ist auch als Nutzer mitverantwortlich dafür, was dort an Datenverarbeitung stattfindet. Wenn dort also was Rechtswidriges passiert, kann man nicht alleine auf den Plattformbetreiber zeigen, auf Facebook, Twitter und Co. und sagen, das sind die Bösen, sondern wenn ich diese Plattform nutze und sozusagen auch dafür sorge, dass da Traffic ist und dass da Leute hinkommen und ihre Daten hinterlassen, dann bin ich dafür mitverantwortlich. Diese Entscheidung hat jetzt das Bundesverfassungsgericht für den deutschen Rechtsraum angewendet und umgesetzt und hat eine sehr interessante Entscheidung gefällt und hat gesagt, es ist für eine Aufsichtsbehörde möglich, nicht nur in dem Fall, dass dort rechtswidrig Daten verarbeitet werden auf der Plattform, gegen Facebook und Twitter, also gegen die Plattform selbst vorzugehen, sondern auch gegen die Nutzer vorzugehen. Wir haben ein sogenanntes Auswahlermessen, ob wir gegen die Nutzer gehen oder gegen Facebook. Und dann ist ja ganz klar, wenn ich selbst Nutzer bin als Aufsichtsbehörde, dann kann ich dieses Ermessen nicht mehr ausüben. Ich müsste die Frage stellen, gehe ich jetzt gegen mich selber vor oder gegen Facebook? Und das ist keine rechtsstaatlich vertretbare Situation mehr. Deswegen musste ich als Aufsichtsbehörde rausgehen.
Was bedeutet das denn aber für Behörden generell? Würde das auf die auch zutreffen? Müssten die auch sich von Twitter verabschieden beispielsweise?
Naja, zunächst mal heißt das für alle Behörden und übrigens auch für Unternehmen im nächsten Schritt, heißt es für alle Behörden, dass sie mitverantwortlich sind. Dass sie also nicht sagen können, Facebook ist so schön bunt und Twitter ist so schön schnell, wir bedienen uns dessen und machen da so ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit und was dort im Einzelnen passiert, ob das rechtmäßig ist oder nicht, interessiert uns nicht. Da sind wir darüber hinaus. Da hat der Europäische Gerichtshof gesagt, nein, wer das nutzt, ist mitgefangen sozusagen. Und also müssen sich alle öffentlichen Stellen überlegen, kann ich das eigentlich machen? Darf ich als öffentliche Stelle eine Plattform benutzen, die möglicherweise datenschutzwidrig agiert? Und die Antwort ist ganz klar. Die Antwort gibt uns der Rechtsstaat. Öffentliche Stellen dürfen sich nicht an rechtswidrigen Datenverarbeitungen beteiligen.
Aber von anderen öffentlichen Stellen habe ich diese Kritik, die ich jetzt von Ihnen höre, noch nicht gehört. Woran liegt das?
Das liegt daran, dass wir uns alle daran gewöhnt haben, dass Social Media so schnell und so schön bunt ist. Das liegt daran, dass der Gesetzgeber noch überhaupt nicht reagiert hat. Es gibt keine gesetzliche Regelung darüber, ob öffentliche Stellen auf Social Media unterwegs sein dürfen. Fehlt einfach. Es gibt eine uralte Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die ist auch schon über 20 Jahre alt, wo drin steht, Öffentlichkeitsarbeit geht auch ohne gesetzliche Grundlage. Aber seitdem ist sozusagen nichts mehr passiert. Alle sind in die Social-Media-Welle mit reingelaufen, die Behörden mit einer gewissen Verzögerung, erst noch mal ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen schwerfälliger, aber dann doch. Wenn Sie schauen, wer heute alles einen Facebook-Account hat und wer alles rumtwittert als Behörde, das ist schon ganz erheblich. Aber rechtliche Grundlagen dafür gab es in Deutschland noch nie. Und mit der Datenschutzgrundverordnung seit Mai 2018 sind die Bandagen härter geworden und mit den genannten Gerichtsentscheidungen wird die Luft jetzt verdammt dünn.
Meint Stefan Brink, Datenschutzbeauftragter in Baden-Württemberg. Und weiter geht's in der schönen neuen Social-Media-Welt. Es war auf Instagram, dass der Herzog und die Herzogin von Sussex, volkstümlich Harry und Meghan, gestern ihren Abschied aus der ersten Reihe der königlichen Familie des United Kingdom verkündeten. Das von den britischen Boulevardmedien seit Monaten heftig kritisierte Paar umging damit die klassischen Wege der Öffentlichkeitsarbeit und wandte sich direkt an seine Followerschaft. Das ist sehr modern gedacht, denn so suggeriert die herzogliche Erklärung, man wolle sich künftig als Marke aufstellen. Und da ist Instagram tatsächlich das Medium der Wahl. Ästhetisch ausdrucksstarke Bilder, wie sie Harry und Meghan liefern, sind für einen Erfolg dort unabdingbar. Das aber setzt die weniger Privilegierten und Schönen unter Druck, die manchmal auch gar nicht wissen, dass viele dieser Fotos aufwendig inszeniert sind und nicht das wahre Leben abbilden. Vor allem junge Menschen lassen sich davon beeindrucken. Gegenaufklärung betreibt die Medienpädagogin Corinna Schaffranek in ihren Seminaren. Meine Kollegin Antje Allrocken hat einen Workshop von ihr besucht.
Heute wollen wir uns ein bisschen anschauen, was gibt es denn da so auf Instagram im Vergleich vielleicht zu anderen Netzwerken? Wie nutzt ihr das? Was ist so das Plattformspezifische? Ich habe euch ein paar Posting-Beispiele mitgebracht. Ich gebe euch den Stapel jetzt mal verdeckt rum und jeder nimmt sich einfach die obersten zwei.
Ein Workshop in der 10E der Adolf-Reichwein-Schule in Limburg, eine Berufsfachschule. In dieser Klasse werden die Schüler auf den Einstieg in sozialpädagogische Berufe vorbereitet. An diesem Tag findet ein Projekttag statt, ein Schwerpunkt zum Thema Instagram. Corinna Schaffranek verteilt bunte Fotos in Postkartengröße. Eins der Bilder zeigt eine junge Frau. Sie ist mit wenig Stoff bekleidet und oben an der Ecke des Fotos ein Hashtag, Skinny.
Skinny, Skinny. Was bedeutet Skinny? Hashtag Skinny. Dünn, genau. Die abgebildete Frau, was würdet ihr sagen? Dick, dünn, Normalgewicht?
Ich glaube eher so dünn. Modelgewicht.
Modelgewicht? Was heißt das jetzt, Modelgewicht?
Wenn die so schlank sind und sehr dünn.
Sehr schlank und sehr dünn, meint ihr wahrscheinlich auch damit, ne? Genau. Also Skinny heißt dünn, aber man könnte vielleicht auch dürr dazu sagen. Ne?
Doch das Adjektiv dürr kennt hier eigentlich niemand, denn das kommt noch aus einer Zeit, in der es nicht als schön galt, sehr dünn zu sein. Eine kleine Wortkorrektur, die Schaffranek vornimmt und so den Schülerinnen eine alternative Sicht auf den Schlankheitswahn ermöglicht. Dann öffnet sie das Gespräch für ein weiteres, ganz typisches Insta-Foto. Ein junges Mädchen, das von sich ein Selfie in Schwarz-Weiß gemacht hat, fotografiert vor einer Damentoilette. Das Besondere daran, niemand meldet sich.
Ihr könnt mir jetzt nicht sagen, dass euch da nicht was ins Auge springt.
Sie hat kein BH an.
Ja, sie hat kein BH an, aber das ist für uns schon fast normal geworden, weil sowas eben auf einmal total normal ist, dass uns hier die Brustwarze anspringt, wenn wir auf Instagram unterwegs sind. Ne?
Und deshalb bekam das Bild auch viele Likes. Wer die hier bekommen will, muss sexy sein, nicht natürlich. Die schöne Bilderwelt auf Instagram wird von vielen weiblichen Jugendlichen kopiert, bis das eigene Styling, die eigene Erscheinung möglichst nah an das Vorbild herankommen.
Ja, hier ist es auch so, dass zum Beispiel, wenn wir hier rausgehen, dann siehst du viele Mädchen, die halt alle gleich aussehen und nach einer Zeit ist das so für mich langweilig.
Dann geht es darum, wie sich Influencerinnen auf Instagram inszenieren und welche Rolle dabei Körper, Kleidung und Filter spielen. Gina Lofink zum Beispiel ist eine erfolgreiche Influencerin. Auf dem Foto, das jetzt die Runde durch die Klasse macht, trägt sie lange blonde Haare und ein figurbetontes schwarzes Shirt.
Also ich finde die Person hübsch.
Mhm. War auch mal Topmodel-Kandidatin. Was denkt ihr, wie hat die sich verändert? Lippen aufspritzen lassen, was vielleicht noch? Was ist das, was sie hier oben hat?
Unerwähnt bleibt zunächst der Snapchat-Filter, der hier zum Einsatz kam. Lofink trägt einen Haarkranz aus weißen, flirrenden Schmetterlingen und sie hat einen Weichzeichner verwendet. Auf beides weist Schaffranek die Schülerinnen und Schüler ausdrücklich hin und fragt danach, was so ein Filter eigentlich bewirkt.
Dadurch sieht man nicht so die Unreinheiten.
Ja, genau. Nummer eins, ein Weichzeichner. Das heißt, die Haut wird weich gezeichnet. Ein bisschen wie, als wenn man so mit einem Schwämmchen über das Bild geht. Ne, und dann sind die groben Pixel weg. Die Haut sieht ganz schön rein und glatt aus.
Die vielen Effekte auf Instagram zu durchleuchten. tradierte Rollenbilder zu hinterfragen und mit der eigenen, nicht perfekten Schönheit zu leben. Darum geht es in diesem Seminar. Skeptischer auf die Schönheitsideale zu schauen, die mit Filter und Photoshop arbeiten.
Dadurch entstehen ja meiner Meinung nach auch die meisten Krankheiten wie Magersucht oder so. Oder viele outen sich ja auch deswegen nicht aus diesem Grund, weil die Angst haben, gemobbt zu werden.
Am Ende des Workshops verweist Corinna Schafranek noch auf eine Art Gegenbewegung auf Instagram, die sich durchaus kritisch mit dem Schönheitswahn auf Social Media auseinandersetzt.
Es gibt den Hashtag für mehr Realität auf Instagram, also ein deutschsprachiger Hashtag, der genau eben das zum Ausdruck bringt, dass eben Instagram nicht die Realität abbildet. Und ganz viele Bilder zum Beispiel, die ohne Filter aufgenommen wurden oder wo eben Frauen in normalen und nicht überhübschen Situationen und Posen gezeigt werden, die werden damit gekennzeichnet. Ja.
Sagte die Medienpädagogin Corinna Schafranek in einem Beitrag von Antje Allroggen. Und damit ins Ausland. In Polen hat die Regierungspartei PiS seit Oktober keine Mehrheit mehr im Senat. Es gelang ihr bislang auch nicht, Senatoren der Opposition auf ihre Seite zu ziehen. In dieser Lage tritt sie die Flucht nach vorn an und hat eine mediale Schmutzkampagne gegen den neuen Senatspräsidenten Tomasz Grodzki lanciert. Florian Kellermann über die Hintergründe.
Tomasz Grodzki war kaum zum Präsidenten des polnischen Oberhauses des Senats gewählt worden. Da hagelte es negative Medienberichte über ihn. Über 30 waren es allein in den öffentlichen Medien und allein in den ersten 3 Tagen, hat die Firma Presseservice im Auftrag eines Branchenportals gezählt. In einem Bericht des Fernsehsenders TVP Info erfuhren die Zuschauer über den Politiker der rechtsliberalen Oppositionspartei Bürgerplattform. Tomasz Grodzki ist Arzt. Aus seiner Vermögenserklärung geht hervor, dass er als Arzt im vergangenen Jahr Einnahmen von 270.000 Zloty hatte, umgerechnet über 60.000 Euro. Er hatte auch einige zigtausend an Ersparnissen, nicht nur in Zloty, sondern auch in US-Dollar, Schweizer Franken und in Euro. Er besitzt ein Haus, eine Wohnung und ein Baugrundstück. Er fährt einen luxuriösen Jaguar, XF. Eine Information, die so dargeboten nur ein Ziel verfolgen konnte, bei den Zuschauern Neid zu wecken und sie gegen Grodzki einzunehmen. Über die Vermögensverhältnisse von Abgeordneten aus dem Regierungslager berichten die öffentlichen polnischen Medien gewöhnlich nicht. Zuvor hatte der Reporter erklärt, wie Grodzki bei Demonstrationen gegen die Justizreform aufgetreten war. Das Gesamtbild des Beitrags also ein feiner Pinkel, dem es nicht um Werte, sondern um sein Vermögen geht. Seitdem wurden die Berichte über Tomasz Grodzki im öffentlichen Fernsehen immer ätzender. Er habe als Arzt Schmiergeld verlangt, bevor er Patienten operierte, so die kolportierte Behauptung. Grodzki sah sich zu einer Stellungnahme genötigt. Ich widerspreche dem konsequent. Die Personen, die da anonym zitiert werden, erscheinen mir auch kaum glaubwürdig. Denn in ihren Aussagen gibt es Ungereimtheiten. Da ist von einem anderen Arzt aus einer Stadt die Rede, aus der nie ein Arzt an unserem Krankenhaus gearbeitet hat. Da heißt es, ich hätte noch vor der Währungsreform 400 Zloty Schmiergeld angenommen. Das wären dann also in heutigem Geld 4 Groschen gewesen. Nicht mehr als ein paar Cent also. Die öffentlichen Medien in Polen werden von der Regierungspartei PiS kontrolliert. Fernsehdirektor ist ein ehemaliger Abgeordneter der PiS. Hunderte Journalisten haben seit der Regierungsübernahme der Partei ihren Posten verlassen und wurden durch regierungsfreundliche Journalisten ersetzt. Bei der Parlamentswahl im Oktober hat die PiS die Mehrheit im Oberhaus, Senat, verloren. Dort sitzen direkt gewählte Vertreter aus den Regionen. Der Senat und sein Präsident Grodzki können Gesetze nun erheblich verzögern und breit beraten. Das führt auch dazu, dass die Medien ausführlicher über sie berichten, etwa über den heutigen Besuch der Venedig-Kommission des Europarats, die Grodzki eingeladen hat. Sie soll sich zu einem Teil der umstrittenen Justizreform äußern. Tomasz Grodzki will es nicht beim Dementi der Berichte über seine mutmaßliche Bestechlichkeit belassen. Er hat Strafanzeige gestellt, denn seine Gegner arbeiteten mit perfiden Methoden, sagte er. Bei einer Pressekonferenz spielte er die Aussage eines Patienten ab. Ein Mann ist zu mir nach Hause gekommen. Erst hat er behauptet, er sei vom Krankenhaus und ich habe ihn reingelassen. Dann hat er sein Portemonnaie gezückt und erklärt, ich würde 5.000 Zloty bekommen, wenn ich eine schriftliche Erklärung abgebe. Dass Grodzki von mir Geld verlangt hat und mich erst dann ins Krankenhaus aufgenommen hat. Aber das ist eine Lüge und eine Gemeinheit. Der Anwalt von Tomasz Grodzki äußerte bei der Pressekonferenz die Vermutung, der nicht identifizierte Mann habe im Auftrag der öffentlichen Medien gehandelt. Diese antworteten indes auf ihre Weise. Sie informierten, dass es sich bei dem Patienten um einen ehemaligen Mitarbeiter des Geheimdienstes im kommunistischen Polen handelte. Ganz offenbar, um auch ihn zu diskreditieren. Inzwischen ermitteln die Staatsanwaltschaft und das Antikorruptionsbüro CBA auf der Grundlage der Medienberichte gegen Grodzki. Beide Behörden sind in der Hand der Regierung. Der Justizminister ist durch eine Gesetzesänderung der PiS in Amtseinheit Generalstaatsanwalt. Auf der Internetseite von TVP Info prangt heute die Schlagzeile: Das CBA appelliert an die Zeugen von Korruptionsfällen im Stettiner Spital. Diese sollten sich umgehend melden. Eine zweite Schlagzeile in der Form eines Zitats: Trotz der Blockade durch den Senat werden wir die Justizreform zu Ende bringen.
Florian Kellermann war das aus Warschau. Und hier im Studio sitzt jetzt mein Kollege Andreas Stopp neben mir. Das heißt, Sie ahnen es schon, es geht um Medias Res im Dialog morgen. Herr Stopp, welche Frage haben Sie denn an unsere Hörerinnen und Hörer?
Viele freuen sich schon seit Wochen, seit Monaten drauf und anderen dreht sich der Magen um, wenn sie nur den Titel hören. Das Dschungelcamp, RTL-Format, ich bin ein Star, hol mich heraus. Wie sieht es bei Ihnen aus, Frau Betz?
Ich will nicht sagen, dass ich mich freue, aber ich werde auf jeden Fall reinschauen. Diesmal ist ja auch ein veritabler Ex-Bundesminister mit im Camp. Also das könnte doch spannend zumindest
Günther
sein.
Günter Krause hat mal einen guten Aufhänger. Also dieses Format auf jeden Fall ist entzweit. Und jetzt kommt noch der Hintergrund aber dazu, die Brände in Australien. Es haben sich schon namhafte Politiker zu Wort gemeldet, die gesagt haben, man sollte es eigentlich nicht machen. Heute die Medienexpertin der Union im Bundestag, Elisabeth Motschmann, sie sagt, in Australien brennen die Wälder, ein ganzer Kontinent leidet unter dem Feuer, Menschen und Tiere sterben. Dies ist nicht die geeignete Szenerie für eine leichte Unterhaltungs Sendung wie das Dschungelcamp. Sie macht sich dann noch ein bisschen zum Anwalt der Hörerinnen und Hörer, der Zuschauer, muss man in dem Fall sagen. Viele Menschen, so sagt sie, empfinden es als hochgradig geschmacklos, das da jetzt in Australien zu machen. Wir fragen Sie selbst, Sie als unsere Hörerinnen und Hörer, wie finden Sie es? Sind Sie der Meinung, man sollte das lieber lassen? Aus welchen Gründen schätzen Sie dieses Format Dschungelcamp?
Genau, und da kann man anrufen, also unter den,
ja,
wollen Nummer, Sie die Nummer nennen?
Ja, genau, ich kenne sie im Kopf und auswendig, 0221, die Vorwahl für Köln und dann 345-3451. Die gilt ab jetzt auf den Anrufbeantworter sprechen und ab morgen 15:35 dann live. Wir haben auch eine Mailadresse.
Genau, eine Mailadresse, mediasres-dialog@deutschlandfunk.de. Ich sage nochmal die Telefonnummer, 0221-345-3451. Der Anrufbeantworter ist freigeschaltet. Und vielen Dank, Andreas Stopp, schöne Sendung morgen. Und wir werfen noch einen kurzen Blick nach Mecklenburg-Vorpommern.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Nadine Schuld und ich bin Reporterin beim Nordkurier in der Lokalredaktion der Müritz-Zeitung. Das liegt in Waren an der schönen Müritz. Unsere Schlagzeile für Freitag, den 10. Januar, lautet: Müssen Kinder am Schulcampus Röbel nun hungrig bleiben? Bisher konnten Kinder von sozial schwachen Eltern ihr Mittagessen problemlos durch die Bildungs- und Teilhabekarte kostenlos bekommen. Doch nun hat der Essensanbieter gewechselt und die sozial schwachen Eltern müssen für das Essen, für die Gerichte in Vorleistung gehen. Und erst am Ende bekommen sie das Geld vom Sozialamt erstattet. Und das sorgt natürlich bei den Eltern für Aufregung und mitunter bei einigen Kindern für leere Teller. Wir klären jetzt auf, ob es ein Einlenken des Essensanbieters gibt.
Das war die Schlagzeile von morgen und Medias Res für heute. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Nach den DLF-Nachrichten begrüßt Sie meine Kollegin Gisa Funk mit Rezensionen rund um die gute Literatur im Büchermarkt. Hören Sie also gerne weiter zu. Für das Team von Medias Res verabschiedet sich Brigitte Beetz.